Liebe Kollegen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Hille, ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und ganz besonders begrüße ich Julia Rudolph, die ab sofort auch in der Bundespressekonferenz fürs Umweltministerium spricht, wenn Sie ein paar Sätze zu sich sagen wollen.
Keine Sorge, das wird sehr kurz. Schönen guten Tag, Julia Rudolph ist mein Name. Bin seit Februar im Umweltministerium als Sprecherin dort tätig. War davor 4 Jahre im.
Das war der Tusch.
Schönes MIDI-File, vielen Dank. 4 Jahre im Strahlenschutz, bin zum Beispiel Strahlenschutz tätig und habe einen Background in Medizin und Wissenschaftsjournalismus und genau, ich mache jetzt nicht nur den Strahlenschutz, sondern auch die anderen Themen des Umweltministeriums, also Umwelt, Naturschutz, Klimaschutz und die nukleare Sicherheit.
Gibt es Fragen ans Umweltministerium, wo Frau Rudolph gerade vorne sitzt? Das ist Herr Ayasch zum Umweltministerium. Nee, okay, dann können wir zurücktauschen. Vielen Dank, Frau Rudolph. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Dann machen wir tatsächlich weiter mit Herrn Ayasch zum Thema Gaza. Herr Ayasch, zum Thema Gaza.
Es sieht aus, eigentlich ruft der Außenminister aus Tel Aviv nach Berlin mit leeren Händen zurückgekommen. Ist das wahr?
Herr Ayasch, vielen Dank für Ihre Frage, beziehungsweise Sie nehmen eine Einordnung vor, der ich mich jetzt so nicht anschließen würde. Wir hatten ja hier im Vorfeld berichtet, dass der Außenminister im Auftrag des Sicherheitskabinetts nach Israel und die palästinensischen Gebiete gereist ist. Und er hat auch im Nachgang in verschiedenen öffentlichen Äußerungen, die Sie auch noch einmal nachhören und nachlesen können, sich geäußert. Der Minister hat für die Bundesregierung sehr klar die Haltung deutlich gemacht, dass eine sofortige Verbesserung der humanitären Lage in Gaza, und da geht es vor allem um einen ungehinderten Zugang für Hilfsorganisationen, internationale Hilfsorganisationen, Vereinte Nationen, notwendig ist. Er hat den Ernst der Lage sehr deutlich vermittelt. Sie entnehmen den Äußerungen des Ministers nach seiner Reise, dass wir das Gefühl haben, dass diese Botschaften auch gehört wurden. Ich weise Sie auch auf ein Interview des Ministers, was gestern online erschienen ist, hin, wo er auch berichten kann, dass es erste leichte, ich sage das bewusst in dieser Qualifizierung, Verbesserungen der Lage geben kann, gibt, aber das, und das ist sehr deutlich und klar, bei weitem nicht reicht. Und daran arbeiten wir weiter, gemeinsam mit internationalen Partnern und im Gespräch natürlich, im täglichen Gespräch mit der israelischen Seite, die wir sehr klar auch dazu auffordern, humanitären Zugang umfassend zu gewähren. Die Reise bezog sich aber nicht nur auf einen Besuch in Israel, sondern insbesondere auch noch in dem Westjordanland. Auch da hatte er intensive Gespräche, Gespräche, die unserer Ansicht nach sehr wichtig waren, insbesondere mit der palästinensischen Autonomiebehörde. Dort hat er auch über weitere Reformen gesprochen, die notwendig sind für eine erweiterte Übernahme der Regierungsverantwortung und auch sich insbesondere zum Thema Annexion und Vertreibung ausgetauscht, diese Fragestellung erörtert und sehr deutlich gemacht, dass jegliche Äußerungen oder Schritte in diese Richtung nicht akzeptabel sind. Insofern ist es ein sehr vielschichtiges Gesamtbild, was der Minister von der Reise mitgebracht hat und auch entsprechend dann hier im öffentlichen Rahmen, aber auch noch mal im internen Rahmen informiert hat.
Dann Frau Dupré zu diesem Thema. Gaza.
Also Frau Le Priou von Agence France-Presse.
Entschuldigung.
Kein Problem. Es geht um die Gaza-Luftbrücke. Und zwar, meine Frage richtet sich an das Bundesverteidigungsministerium. Journalisten, die an Bord der Flugzeuge sind, beklagen, dass sie nicht alles filmen dürfen. Und es wird vermutet, dass die israelische Armee den Befehl erteilt hat, nicht alles filmen zu dürfen. Können Sie das bestätigen?
Also das kann ich so nicht bestätigen. Vor allem bitte ich um Verständnis, dass ich mich von dieser Stelle aus nicht zu etwaigen Befehlen oder Weisungen einlassen kann, die von den israelischen Streitkräften gegeben werden. Ich darf und möchte aber ganz grundsätzlich festhalten, dass wir ganz fest hinter der Meinungs- und Pressefreiheit stehen und dass es für uns auch wichtig ist, unser Handeln immer transparent auch darzustellen. Und genau vor diesem Hintergrund, das haben Sie auch erwähnt, ist es tatsächlich so, dass in den kommenden Tagen über die deutsche Luftwaffe auch Journalistinnen und Journalisten nicht nur vor Ort, sondern auch bei den Flügen dabei sein können. Und wir stellen ja auch entsprechendes Bildmaterial über die Luftwaffe zur Verfügung, sodass wir hier von unserer Seite dahinter stehen und dafür sind, dass wir da transparent auch von vor Ort berichten können.
Dann Herr Jessen, bitte.
Frau Deschauer, der Minister wird zitiert in Pressemitteilungen mit dem Satz, Ihnen bereiten Informationen aus Sicherheitskreisen Sorge, dass Hamas etwa 50%, in anderen Meldungen hieß es 50-100% der Hilfslieferungen abzweigen würde. Können Sie uns sagen, ob es sich um welche belastbaren Informationen es sich im Hintergrund dieser Aussage handelt?
Herr Jessen, ich danke Ihnen für Ihre Frage, aber ich kann Ihrer Frage nicht entnehmen, woher Sie die Attribuierung entnehmen.
Zum Beispiel aus DPA-Nachrichten kann ich Ihnen gern zukommen lassen.
Die kenne ich auch. Insofern würden wir jetzt, glaube ich, das Ganze noch mal erläutern, etwas näher, und hatten uns ja hier vorgenommen, auch etwas hintergründiger zu werden.
Gehen wir jetzt wieder unter eins. Bitte schön, die nächste Frage. Hallo. Herr Kollege, Sie hatten sich gemeldet.
Ja, klar. Frau Deschauer, Sie haben vorhin angesprochen, die Annexion der palästinensischen Gebiete. Der Minister hat in Jerusalem nochmal gesagt, er braucht Klarheit auch von Israel, dass keine Politik der Vertreibung und keine Politik der aktiven Annexion betrieben wird. Einige Minister sprechen weiterhin von Annexionsplänen. Hat der Minister, der Außenminister Wadephul bei diesem Besuch von der israelischen Regierung die Zusicherung erhalten, dass die Palästinenser nicht vertrieben und die Gebiete nicht annektiert werden?
Sie sagen es sehr richtig, dass der Außenminister dieses Thema sehr hoch auf seiner Agenda hatte und es angesprochen hat, sowohl in internen Gesprächen, aus denen werde ich jetzt trotzdem nicht im Detail berichten, das ist auch üblich, als auch öffentlich. Und wie ich eingangs erläuterte, was war der Fokus der Reise, was hat er von dieser Reise quasi mitgebracht, auch da, dass die sehr klare deutsche Haltung, dass jegliche Äußerungen oder auch Schritte, die in eine Richtung Vertreibung oder und Annexion gehen könnten, inakzeptabel sind und wir da eine klare Erwartungshaltung haben.
Ja, das ist ja klar, dass die deutsche Regierung seit langem das fordert, aber hat er die Zusicherung bekommen?
Ich habe Ihre Frage schon in meinem Eingangsstatement beantwortet. Ich werde nicht im Detail aus Gesprächen berichten. Das ist auch nicht üblich. Aber dass diese Bedingung sehr klar verstanden wurde, ist klar. Und wir lehnen dies ab. Und das haben unsere Gesprächspartner vor Ort auch sehr deutlich verstanden.
Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo. Ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Dann Herr Kollege, bitte.
Vielen Dank, Fechner, DTS. Noch eine Frage zu der Luftbrücke ans BMVG. Laut Ihrer Mitteilung sollen ja bereits 100 Paletten abgeworfen worden sein. Können Sie uns mit noch ein paar mehr Daten versorgen? Also welche Mengen werden jeden Tag abgeworfen und wie sich die Paletten genau zusammensetzen?
Ja, ich kann gerne zumindest einen Überblick geben über das, was quasi übers Wochenende schon passiert ist. Sie wissen, seit dem vergangenen Freitag fliegen wir entsprechende Hilfsflüge. Dafür haben wir temporär 2 A400M dort unten stationiert und im Einsatz. Bis heute Vormittag haben wir insgesamt 5 Flüge durchgeführt mit diesen beiden Maschinen. Für heute ist der nächste Flug entsprechend geplant. Bei diesen 5 Flügen konnten wir insgesamt 100 Paletten abwerfen, was ungefähr 43 Tonnen Hilfsgütern entspricht. Und hier haben wir tatsächlich vor allem, ohne jetzt im Detail sagen zu können, wie die einzelnen Paletten gestaltet sind, aber insbesondere wirklich derartige Dinge wie Reis, Mehl oder auch Fertiggerichte, um einfach da schnell die Hilfe auch an den Mann zu bringen.
Nachfrage dazu dann, Sie sagen, für heute sei der nächste Flug geplant. Werden die Abwürfe der Bevölkerung im Gazastreifen irgendwie angekündigt oder wie muss man sich das vorstellen?
Also tatsächlich ist es natürlich so, dass wir ganz eng koordinieren mit unseren jordanischen Partnern, wie wir entsprechend genau anfliegen, welche Zonen uns dann zur Verfügung stehen und wie genau tatsächlich die Kommunikation am Boden, sag ich mal, stattfindet. Das kann ich Ihnen hier nicht im Detail erläutern, weil wir, wie gesagt, unser Personal dort nicht haben, sondern wir unterstützen wirklich entsprechend mit den Flügen. Und wenn wir die entsprechenden Slots bekommen, dann fliegen wir.
Dann hat Herr Wackelt sich gemeldet.
Mhm. Genau, Frage wahrscheinlich Auswärtiges Amt oder auch an den Regierungssprecher. Es gibt ja aus der Koalition, sprich aus der SPD, durchaus Forderungen, sich auch das Thema Sanktionen gegen rechtsextreme Minister in Israel anzugucken oder auch das EU-Assoziierungsabkommen etwa beim Teil Horizon auszusetzen. Ist das etwas, dem sich die Bundesregierung nähern kann?
Herr Wackelt, wie in der vergangenen Woche schon und in den Wochen davor beschrieben, handelt es sich ja bei dem ganzen Sachverhalt um einen Prozess, den wir stetig begutachten, uns unser Bild machen und davon abhängig dann auch Maßnahmen beschließen. Die Reise des Außenministers in der vergangenen Woche diente diesem Zweck sozusagen, unsere Forderungen nochmal Nachdruck zu verleihen. Und alles Weitere ist uns bekannt, wird je nach Lage begutachtet. Und wenn wir dazu dann was mitzuteilen haben, dann erreicht sie das.
Zusatz, Herr Wackelt?
Nein.
Dann Herr Kollege, bitte. Ja.
Oliver Denzer, auch von Reuters.
Sekunde, ich weiß nicht, ob das ist, das müsste das richtige Mikro sein.
Hören Sie mich
okay,
jetzt?
Alles klar, okay. Wunderbar.
Also
Dank.
Oliver Denzer von Reuters. Die Stadt Hannover hat angeboten, traumatisierte Kinder aus Gaza aufzunehmen und dort zu behandeln. Die Frage ans Auswärtige Amt, ob es da Überlegungen gibt oder die Bereitschaft gibt, entsprechende Anträge für Visa positiv zu begleiten.
Ich glaube, die Frage adressiert sich auch vor allem ans BMI, weil ich kann vielleicht nur kurz grundsätzlich sagen, eine Visa-Frage, glaube ich, eher bei solchen Fragestellungen am Ende eines Prozesses, eines Prüfprozesses steht. Aber vielleicht möchte der BMI-Kollege zunächst einsteigen.
Ja, das mache ich sehr gerne. Wir haben uns ja auch am Wochenende schon dazu geäußert, die Umsetzbarkeit solcher Initiativen hängt entscheidend von der Sicherheitslage, der Möglichkeit der Ausreise und weiterer Faktoren ab. Konkrete Vorhaben werden momentan mit den verantwortlichen Partnern geprüft. Dabei steht die Ausweitung der medizinischen Hilfe vor Ort und in regionaler Nähe im Hauptfokus. Und ich kann vielleicht ergänzen, dass wir bisher auch keine Anfragen von deutschen Städten haben, die sich mit diesem Thema befassen.
Ja, vielleicht eine Nachfrage. Also rein technisch betrachtet sind ja die Städte nicht auf die Bundesregierung angewiesen. Also man kann ja als Privatbürger auch einen Visumsantrag unterstützen, mit einer Bürgschaft zum Beispiel. Also inwiefern wäre das möglich?
Also nach meiner Kenntnis bedarf die Aufnahme von Personen aus humanitären Gründen der Zustimmung des BMI.
Dann Herr Steinkohl.
Frau Deschauer, der Außenminister hat in Israel und auch später dann auch in Interviews wiederholt von einer Hungersnot in Gazastreifen gesprochen, wovon aber selbst internationale Hilfsorganisationen noch nicht reden. Wie kommt er zu der Einschätzung?
Der Außenminister hat in verschiedenen öffentlichen Einlassungen vor Ort, aber auch in der Presse danach auf die extrem dramatische Lage hingewiesen und insbesondere auf die Unterversorgung der Bevölkerung, darüber hatten wir eben auch gesprochen, die sich natürlich auch in Hunger von sehr vielen Menschen äußert. Das ist dramatisch. Wir sind als Bundesregierung bestrebt, alles dafür zu tun, dort eine Abhilfe und eine Linderung zu schaffen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Ihre Aussage stimmt.
Ich war dabei.
Ob Ihre Aussage der Ableitung stimmt. Aber ich würde mich jetzt mit Ihnen nicht auf eine wissenschaftliche Diskussion und Definition einlassen. Ich glaube, ich kann Sie da auf IPC, das ist die Integrated Food Security Phase Classification, hinweisen, die sich intensiv mit der Fragestellung beschäftigen und durchaus in ihrer Bewertung Kriterien ableiten können, die Dramatik der Lage, der Versorgung oder der Unterversorgung beschreiben.
Dann Herr Steiner nochmal.
Ja, ich würde einfach ganz gerne nochmal von Herrn Hille und Frau Deschauer die Einordnung bekommen, was denn aus Ihrer Sicht jetzt notwendig ist, damit die Lage in Gaza sich wirklich entspannen kann. Wer muss jetzt aus Sicht der Bundesregierung und des Auswärtigen Amtes was tun?
Herr Steiner, auch da verweise ich gerne auf das, was ich auch in der letzten Woche von dieser Stelle hier Ihnen mitgegeben habe. Ich mache das gerne noch einmal, es sind am Ende hauptsächlich drei Punkte, die wir fordern. An allererster Stelle steht die Forderung nach einem umfassenden Waffenstillstand. Dafür ist die Entwaffnung der Hamas nötig. Der Terror muss beendet werden und die Geiseln müssen freigelassen werden. An zweiter Stelle, ohne dass das jetzt eine sozusagen ein inhaltliches Ranking ist, sondern nur weil ich es nacheinander aufführen muss. Die humanitäre Lage in Gaza muss weiter verbessert werden. Sie haben die Worte des Bundeskanzlers noch im Ohr. Die Lage ist inakzeptabel. Wir nehmen leichte Verbesserungen wahr, haben wir auch in der Pressemitteilung aus dem Sicherheitskabinett ja so fixiert. Aber das reicht bei weitem nicht aus. Und die Verantwortung von Israel ist es, die humanitäre Situation im Gazastreifen deutlich zu verbessern. Und alles läuft darauf hinaus, dass es eine tragfähige politische Perspektive für Gaza insgesamt braucht und dazu auch gehört, dass es keine weiteren Schritte hin zur Annexion im Westjordanland gibt. Das ist sozusagen unser Dreiklang an Erwartungen, ohne bitte, dass Sie aus der Reihenfolge eine Gewichtung ableiten. Das sind gleichwertige Ziele.
Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass die Fluchtwege bitte frei bleiben und die Stative auf dem Kamerapodest bleiben, bitte. Dankeschön. Zusatz, Herr Steiner?
Ja, nur nochmal in der ganz konkreten Situation jetzt. Was muss passieren, damit jetzt die humanitäre Lage in Gaza ganz konkret verbessert wird?
Die Lieferung humanitärer Mittel muss verstetigt, ausgeweitet werden und es muss dafür gesorgt werden, dass sie bei den Menschen ankommt. Dem dient auch, dass wir seit dem vergangenen Wochenende mit Airdrops uns selbst an der Verbesserung der humanitären Lage beteiligen, in dem Wissen, dass das ein Instrument ist, das nicht das effizienteste ist sozusagen, aber es ist es uns wert, alles zu probieren und das dokumentiert die Beteiligung an den Airdrops, um die humanitäre Lage im Gazastreifen bestmöglich zu verbessern, weil das ist dringend notwendig. Aber wenn wir dabei sind, möchte ich auch noch einmal betonen, wir dürfen unseren Blick nicht auf das Handeln Israels verengen. Ausgangspunkt für die Situation ist der schreckliche Überfall der Hamas auf Israel. Israel übt sein verbrieftes Recht aus, sich selbst zu verteidigen. Es liegt in den Händen der Hamas, den Konflikt zu beenden, indem sie die Waffen niederlegen. Und die verbliebenen Geiseln, Sie haben alle die schrecklichen Bilder vom Wochenende gesehen, die verbliebenen Geiseln entlässt.
Dann Herr Jessen, und damit würde ich das Thema mit Blick auf die Uhr auch gerne abschließen, weil wir auch noch andere Themen auf dem Zettel haben.
Ja, Frage geht an Frau Deschauer. Humanitäre Hilfsorganisationen berichten, dass ein Teil der Hilfslieferungen auch deswegen nicht die gedachten Adressaten erreicht, weil sie zuvor von verzweifelten Zivilisten geplündert werden, ohne dass man dies einer politischen Organisation zurechnen könnte. Wie hoch müsste die Zahl der täglichen Lkw-Lieferungen sein, um diesen direkten, akuten Leidensdruck zu reduzieren, sodass solche Notplünderungen nicht mehr stattfinden?
Ja, Herr Jessen, vielen Dank. Ich werde das ad hoc nicht so schnell quantifizieren können. Wenn mir das möglich ist, dann tue ich das gerne. Aber ich glaube, es ist ein wahnsinnig komplexes Gesamtbild, über was wir hier sprechen. Man kann es tatsächlich nicht an den Lieferungen selbst festmachen, sondern muss es daran festmachen, was zu den Menschen gelangt. Das verbinde ich nochmal mit der operativen Ableitung, die Bundesregierung als Forderung stellt. Es muss so viel reinkommen, ohne dass ich das jetzt quantifizieren kann, dass eine künstliche Verknappung und damit Verzweiflung an Nahrung und Hilfe zu kommen überhaupt erst nicht entsteht. Ja? Also wir wären in dieser Situation nicht in diesem Ausmaß, wenn viel, viel mehr, als es zurzeit hineingelangt, in den Gazastreifen gelangen würde. Die Zahlen fluktuieren, sie schwanken täglich. Es gibt jetzt zum Beispiel die neuesten Zahlen der Vereinten Nationen zufolge, dass gestern 268 Lkw der Vereinten Nationen die Einfahrt genehmigt wurde. Aber es ist natürlich von hier aus sehr schwer nachhaltbar, wie viel genau an die Bedürftigsten gelangt. Deswegen ist uns die politische Botschaft das Wichtigste. Wir müssen in eine Lage kommen, dass viel mehr reingelangt, sodass keine künstliche Verknappung überhaupt zu Abzweigungen oder verzweifelten Plünderungen führen kann.
Zur Frage der Umsetzung. Es wird auch wiederum von zivilen Hilfsorganisationen kritisiert, dass die GHF in Verbindung mit der IDF sozusagen nicht qualifiziert sein, eine Verteilung so zu organisieren, dass sie die tatsächlichen Adressaten erreicht. Fordert die Bundesregierung, dass Transport und Verteilung von Hilfslieferungen wiederum in die in der Sache bewährten Organisationen der Vereinten Nationen und ihrer Partner gerät und sich zum Beispiel IDF schlicht und einfach daraus halten soll?
Also es gibt schon eine Verantwortung, für die Sicherheit der Verteilung vor Ort zu sorgen, für die Rahmenbedingungen. Aber davon unbenommen, aber das sagen wir bereits seit geraumer Zeit, es gibt einen sehr bewährten und großen Partner und Experten quasi in Sachen humanitärer Hilfe, und das sind die Vereinten Nationen, und ein zweites Standbein sind weitere internationale Hilfsorganisationen. Natürlich müssen die in die Lage gebracht werden, wieder ihre bewährte, eingespielte und auch sichere, soweit es geht, Hilfe zuteil werden, den Menschen vor Ort zuteil werden lassen, ja.
Dann wechseln wir das Thema und gehen zu Herrn Schmidt-Denker. Es geht um Bürgergeld für ukrainische Geflüchtete.
Ganz genau, eine Frage, die sich, glaube ich, gleich an mehrere dort vorne richtet, einmal ans Arbeitsministerium, ans Innenministerium und auch an den Regierungssprecher. Es gibt ja den Vorschlag oder die Forderung des bayerischen Ministerpräsidenten von gestern, Sommerinterview. Herr Söder sagt, dass ukrainische Flüchtlinge eben von Anfang an eben keinen Bürgergeldanspruch mehr haben sollten, also auch die, die vor dem 1. April, dem Stichtag, ins Land gekommen sind. Das ist ja ein erheblicher Teil, da reden wir, glaube ich, über 1,1 Millionen Menschen. Wie steht denn das Arbeitsministerium zu diesem Vorschlag? Es gibt auch die Äußerung heute Morgen des Kanzleramtsministers Frey, der sagt, naja, Koalitionsverträge kann man ja auch verändern, einvernehmlich. Ist denn da Aussicht auf einvernehmliche Änderungen, um eben auch die Sozialsysteme zu entlasten? Und die Frage dann auch ans Innenministerium, das hieße ja dann auch, dass diese Menschen dem BAMF zukommen und Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes bekommen. Ist man denn da oder wäre man denn da überhaupt darauf eingestellt, so einen Ansturm dann übernehmen können zu müssen? Und auch eine Frage vielleicht an Sie, Herr Hille.
Wollen wir erstmal anfangen? Das wäre ganz gut, glaube ich.
Ich würde den Anfang machen, Herr Schmidt-Denker, weil es ja ein Thema ist, sozusagen, was mehrere Fragen überwölbt. Sie kennen den Koalitionsvertrag. Darin hat die Koalition vereinbart, das Bürgergeld hin zu einer neuen Grundsicherung umzugestalten. Es ist auch eine Regelung in Bezug auf Ukrainer enthalten. Das, was der bayerische Ministerpräsident jetzt fordert, das hat er ja auch selber als solches sozusagen geframed, ist eine Forderung, die darüber hinausgeht. Und das ist, wie in einer Koalition üblich, dann in der Koalition zu besprechen und nicht als erstes innerhalb der Bundesregierung. Und wir sitzen hier für die Bundesregierung.
Möchte das Arbeits- und das Innenministerium ergänzen?
Dem würde ich mich anschließen.
Dito.
Und dann hatten Sie aber noch eine Zusatzfrage.
Nein, das wäre ja eigentlich gewesen, die Frage, wie man dann mit dieser Entscheidung, wenn sie denn so durchgezogen würde, wie man dann die daraus folgenden Entwicklungen abfedern könnte, gerade im BMI beispielsweise.
Also es sind ja alles spekulative Fragen und zu denen würde ich mich hier nicht äußern.
Herr Steinkohl.
Ja, meine Frage geht auch ans Arbeitsministerium. Der bayerische Ministerpräsident hat das ja gelabelt unter Kosteneinsparung beim Bürgergeld. Können Sie mir bitte mal sagen, wie viel es finanziell bringen würde, wenn ukrainische Flüchtlinge nicht mehr Bürgergeld bekämen, sondern Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz? Von welcher Summe reden wir?
Ja, da muss ich leider auch sagen, das kommt ja auf die Ausgestaltung an. Ne? Das kommt ja darauf an, wann der Übergang stattfindet. Je nachdem sprechen wir von verschiedenen Summen. Insofern muss der Gesetzentwurf dann abgewartet werden. Da kann ich heute keine konkrete Summe nennen.
Dann noch eine Zusatzfrage. Ist das aus Ihrer Sicht förderlich, um mehr ukrainische Bürger in den Arbeitsmarkt zu bringen, oder ist das eher nicht förderlich?
Der Arbeitsmarktzugang ist davon ja erstmal nicht betroffen. Also insofern stellt sich die Frage nicht.
Herr Kollege, bitteschön.
Aber es geht ja eben nicht nur um Ukrainer, sondern die gestiegenen Zahlen insgesamt verschärfen ja auch die Diskussion darüber, Sanktionen zu verschärfen. Wie steht die Ministerin dazu? Welche Maßnahmen sind da denkbar?
Also das sind erstmal zwei verschiedene Punkte.
Genau.
Aber zu den Zahlen insgesamt, wir haben natürlich auch die Berichterstattung dazu gesehen. Es ist ja bei unserem Etat so, der Großteil ist einfach gesetzlich festgelegt. Außerdem wurden aufgrund der starken Inflation der letzten Jahre das Bürgergeld, es wurde erhöht. Das wissen Sie, auch Energiekosten sind stark gestiegen. Das zeigt sich in der Grundsicherung bei den Kosten der Unterkunft für Wohnungen und vor allem beim Heizen stark. Und wir haben ja jetzt Reformen sind ja natürlich angedacht, das ist ja auch bekannt. Die Ministerin hat angekündigt, dass sie im Herbst die im Koalitionsvertrag vereinbarte Reform zur Grundsicherung ins Kabinett bringen wird. Und wichtig immer bei der Senkung der Kosten und um die Menschen aus dem Leistungsbezug zu bringen, ist aber vor allen Dingen ein starker Arbeitsmarkt.
Aber es gibt keine Schätzungen, wie viel Spielraum da wäre durch Sanktionen, wie viel man sparen könne.
Da gibt es keine Spekulationen zu, nein.
Herr Jessen.
Ja, die Frage geht ans Wirtschaftsministerium. Herr Söder hat in dem Interview ja eine Verbindung hergestellt zwischen Sozialleistungen im Inneren und Arbeitsplatzeinkommen in Bezug auf Export. Und er hat in dem Zusammenhang gesagt, die US-Autotarife seien für VW eine Katastrophe, weil VW nicht in den USA produziere. Hat das Wirtschaftsministerium Erkenntnisse darüber, wann der VW-Standort in Chattanooga geschlossen wurde? Dort nach meiner Kenntnis produzieren 5.500 Menschen VW-Autos. Und haben Sie Erkenntnisse darüber, dass der geplante Bau einer weiteren VW-Fabrik in Columbia für nächstes Jahr gestoppt wurde?
Mir liegen dazu jetzt keine Zahlen vor. Es ist aber auch mein Kenntnisstand, dass VW als international aufgestellter Konzern auch in den USA produziert.
Dann Herr Steiner nochmal und wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken und auf meinen Zettel-mit-Wort-Meldungen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir noch wirklich beim gleichen Thema waren. Ich weiß nicht, ob wir gerade noch beim gleichen Thema waren mit Chattanooga, waren wir jetzt, glaube ich, ein Stück weit weg von dem, wo wir herkamen, oder? Also dann.
Da wenn wir den bayerischen Ministerpräsidenten als Dreh- und Angelpunkt.
Ja, gut, okay. Also dann bleiben wir beim bayerischen
Ministerpräsidenten. Lass ich das mal durchgehen.
Bleiben wir beim bayerischen Ministerpräsidenten und hüpfen nochmal zum Rechtskreiswechsel. Denn da würde ich einfach nur eine Zahl gerne haben, denn die ist ja tatsächlich im Koalitionsvertrag vorgesehen. Das wird uns wahrscheinlich das BMAS sagen können, ansonsten vielleicht auch das BMI, das weiß ich nicht. Denn da geht es ja um die Flüchtlinge mit Aufenthaltsrecht nach der Massenzustromrichtlinie, die nach dem 01.04.2025 gekommen sind. Da würde ich gerne wissen, wie viele Menschen sind das eigentlich?
Das muss das BMI sagen.
Die Zahl habe ich hier nicht parat, die würde ich gerne nachreichen.
Das wäre nett, vielen Dank.
Dann machen wir weiter mit einem neuen Thema. Bitte schön, Herr Kollege.
Genau, ich würde gerne noch mal Herrn Hille zu FCAS befragen, weil hier der CEO von Airbus Defence am Wochenende mit den Worten zitiert worden ist. Am Freitag sehen wir keine Grundlage mehr für eine weitere Fortsetzung von FCAS, außer bei Rückkehr zu und dem tatsächlichen Umsetzen der vereinbarten Grundlagen, richtet sich damit explizit an die Bundesregierung. Da wäre meine Frage, ob die Bundesregierung diese Einschätzung teilt.
Ich glaube, das ist ein Thema, was beim BMVG besser aufgehoben ist.
Ich kann tatsächlich, wie Sie wissen, sind wir da ja in engen Abstimmungen und suchen die Gespräche, insbesondere mit unseren französischen Partnern. Diese Gespräche dauern auch noch an und den kann ich hier und will ich hier nicht vorweggreifen und deswegen kommentiere ich auch keine externen Äußerungen.
Können Sie denn grundsätzlich ohne Bezug auf die Äußerung sagen, ob auch ein Aus von FCAS für Sie im Bereich des Möglichen liegt?
Ich möchte wirklich tatsächlich zu den Gesprächen, die laufen, jetzt auch nicht mit irgendwelchen Spekulationen, in welche Richtung das geht, irgendwie vorweggreifen. Da bitte ich um Verständnis.
Dann Frau Dudin mit einem neuen Thema.
Ja, es geht um die Weisung aus der Behörde von Herrn Weimar zum Genderstern und meine Frage geht, oder zum Gendern insgesamt, meine Frage geht eigentlich an alle, vielleicht ist es am einfachsten zu sagen, welches andere Ministerium hat auch eine solche Weisung auf Gendersterne oder BIN-I zu verzichten?
Hat, glaube ich, das BMDS übernommen.
Danke. Wir können hier vielleicht was Allgemeines sagen. Es gibt eine gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesregierung und diese beinhaltet Regeln für den amtlichen Schriftverkehr. Hier wird festgelegt, dass Deutsch die Normsprache ist im Amtsverkehr. Und gemäß eines Rundschreibens des BMI und des BMJ aus dem Jahr 2006 wird sozusagen das Regelwerk, werden die Empfehlungen des Rates für deutsche Rechtschreibung als Maßstab definiert für den Schriftverkehr. Dieses Regelwerk ist zuletzt am 1. Juli aktualisiert worden. Und dieses Regelwerk sieht vor, dass geschlechtergerechte Sprache verständlich lesbar, vorlesbar ist, auch im Blick auf Barrierefreiheit und Vorlesesoftware, und dass sie grammatikalisch korrekt ist, sowie Eindeutigkeit und Rechtssicherheit gewährleistet. Insofern ist das die Vorgabe aus der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesregierung. Diese sieht also keine Sonderzeichen vor.
Danke.
Dankeschön. Dann habe ich den Kollegen noch auf meiner Liste, oder hatte sich Ihre Wortmeldung erledigt?
Ich könnte noch eine Frage ans Verteidigungsministerium. Deutschland hatte ja zugesagt.
An wen bitte?
Verteidigung. Okay. Deutschland hatte ja zugesagt, Patriot-Systeme an die Ukraine zu liefern. Wie ist da der Stand? Ist das schon geschehen? Und gibt es schon eine Planung, wann denn die Systeme, die wir dann aus den USA bekommen sollen, geliefert werden?
Sie nehmen in Bezug auf unsere Pressemitteilung, die wir dazu am vergangenen Freitag herausgegeben haben. Tatsächlich kann ich den dort enthaltenen Informationen hier an dieser Stelle auch noch nichts weiter hinzufügen, insbesondere nicht zu konkreten Zeitlinien. Entsprechend unserer jetzigen Praxis zu entsprechenden Unterstützungsleistungen werden wir dann informieren. Aber Zeitlinien, sowohl Lieferung Ukraine als auch wann die Ersatzteile dann bei uns wieder sind, kann ich jetzt nicht weiter konkretisieren.
Ja? Nein?
Das wär's, danke.
Okay, Herr Fechner.
Vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage zu den polnischen Grenzkontrollen an das BMI. Polen hat ja jetzt angekündigt, die Kontrollen zu verlängern. Wie ist denn Ihre Bilanz zu den bisherigen Auswirkungen der verschärften Maßnahmen an der Grenze?
Meinen Sie jetzt unsere Maßnahmen oder die Maßnahmen der polnischen Kollegen?
Die beidseitigen, weil die auf der polnischen Seite können ja auch Auswirkungen auf die deutsche Seite haben.
Also vielleicht grundsätzlich zu den polnischen Grenzkontrollen. Dazu hat sich Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, als sie eingeführt wurden, ja schon mal geäußert und hat gesagt, dass die von Polen durchgeführten Grenzkontrollen an der litauischen und deutschen Grenze ein wichtiger Schritt im gemeinsamen Vorgehen gegen illegale Migration sind. Ein Schritt, den er bzw. den wir ausdrücklich begrüßt haben. An dieser Bewertung hält er fest. Insofern begrüßen wir auch die Verlängerung der Grenzkontrollen durch die polnische Seite. Was unsere eigenen Maßnahmen angeht, die Bundespolizei hat zuletzt am Freitag ja aktuelle Zahlen vermittelt und wir halten an der Bewertung fest, dass diese Maßnahme, also die intensivierten Binnengrenzkontrollen an allen deutschen Landgrenzen, als ein Teil von verschiedenen Maßnahmen dabei helfen, die migrationspolitische Wende durchzuführen. Wir sehen eine deutliche Reduzierung in den Asylantragszahlen im Vergleich zum Vorjahr und auf diesem Weg werden wir uns weiter fortbewegen.
Nachfrage an den Regierungssprecher zu den deutschen Grenzkontrollen. Der Kanzler war ja letzte Woche im Saarland. Was für Erkenntnis hat er denn aus diesem Termin mit Blick auf die Grenzkontrollen mitgenommen?
Aus diesem Termin, Herr Fechner, keine, weil das da keine Rolle gespielt hat. Da ging es hauptsächlich um die Themen Stahl und Hightech, wo wir zwei Termine hatten. Aber dieses Thema hat dort keine Rolle gespielt, woraus Sie auch entnehmen können, dass es zumindest offensichtlich im Saarland zu keinerlei Verwerfungen oder Problemen führt.
Herr Steiner dazu.
Ja, ich wollte mal nachfragen, Herr Harmsen, weil ja die aktuellen Zahlen von der Bundespolizei vorliegen und es ja immer mit Nachlauf auch die Möglichkeit gibt, nochmal nachzuprüfen, wie viele der dort drin festgestellten unerlaubten Einreisen von wie vielen Personen stattgefunden haben. Was können Sie uns denn sagen, bis zu welchem Zeitpunkt steht denn jetzt auch fest, wie viele Personen tatsächlich zurückgewiesen wurden und nicht nur die Anzahl der Zurückweisungen?
Also das kann ich Ihnen tatsächlich im Detail nicht beantworten. Wir sammeln in der Statistik der Bundespolizei ja erstmal Fallzahlen. Die sind dann noch vorläufiger Natur, werden qualitätsgesichert. Wann aber konkret wir genau diese Frage beantworten können, das weiß ich nicht.
Das ist etwas, wo ich Sie in Zukunft aber darum bitten möchte, das nachzureichen, wenn das mit vorliegt. Wenn Sie die einen Zahlen sich zu eigen machen, können Sie sich die anderen Zahlen ja auch zu eigen machen. Die Bundespolizei liefert diese Zahlen ja auch auf Nachfrage durchaus aus. Es dauert nur tatsächlich deutlich länger, macht sich vielleicht schlechter für die Zahlen, wenn es dann weniger Personen sind. Also insofern würde ich dann doch darum bitten, auch aus Gründen der, wie will ich sagen, Informationsqualitäten auch in Zukunft mit aufzuführen bei den BMI-Sachen, wie viele Personen es real waren, die davon betroffen waren. Es macht einen Unterschied. Vielen Dank.
Frau Kornmeier.
Auch an das BMI, gibt es eigentlich weitere Eilanträge und Klagen gegen Zurückweisungen von Asylsuchenden, die nochmal hinzugekommen sind?
Also bei Eilanträgen kann ich Ihnen die aktuelle Zahl nicht sagen. Nach meiner letzten Kenntnis sind momentan 4 Verfahren in der Hauptsache anhängig.
Und können Sie das mit den Eilanträgen nachreichen?
Das kann ich gerne machen, wenn uns da Zahlen oder aktuelle Erkenntnisse vorliegen. Ja.
Dann Herr Steinkohl mit einem neuen Thema.
Eine Frage an das Bundeslandwirtschaftsministerium.
Dann warten wir einmal, bis getauscht wurde.
Herr Köhler, ich wüsste gerne, ob der Bundeslandwirtschaftsminister am Posten des Tierschutzbeauftragten festhält oder ob er ihn abschafft.
Also dazu hatten wir uns in der Vergangenheit schon das ein oder andere einmal eingelassen. Das Amt war ja befristet bis zum 31. Mai. Der Minister hat dafür gesorgt, dass das noch verlängert wurde um 3 Monate. Dazu gab es auch einen Kabinettsbeschluss. Und in diesem Zeitraum, in diesen 3 Monaten soll geprüft werden, auch vor dem Hintergrund der sehr knappen Haushaltslage, inwiefern es Einsparpotenzial gibt und ob das Amt weiter fortgeführt werden kann. Und diese Prüfung hält noch an. Also insofern kann ich keinen neuen Stand übermitteln im Augenblick.
Also die Frist läuft dann Ende August ab. Bis dahin wird es dann entschieden.
So soll das sein, ja.
Dann Herr Steiner dazu.
Ja, da möchte ich ja nochmal nachfragen, angesichts des unglaublichen Einsparpotenzials. Wenn ich es in der richtigen Erinnerung habe, handelte es sich um exakt 5.000 Euro, die im Raum stehen als Gesamtetat für die Tierschutzbeauftragte in der Vergangenheit. Hat sich daran etwas geändert? Ist der Betrag höher geworden seit der letzten Auflistung der Beauftragten?
Also ganz ehrlich, 5.000 Euro, jetzt weiß ich nicht, auf welche Zahl Sie sich beziehen.
Das ist eine Übersicht der Beauftragten und derer Etats und Mitarbeiterstellen, die dem Bundestag zur Verfügung gestellt wurde. Ist jetzt allerdings schon ein paar Monate alt, deswegen frage ich, ob der Etat sich erhöht hat.
Dazu kann ich nichts Neues sagen.
Vielleicht dann doch die Bitte darum, nachzureichen, welcher Etat steht für die Tierschutzbeauftragte oder den Tierschutzbeauftragten funktional zur Verfügung? Und zweitens, wie viele Mitarbeiter, meines Wissens handelt es sich dort nämlich um einen Amtstierarzt, der eh schon besoldet ist. Also insofern ist das relativ, wie will ich sagen, kostenneutral.
Gut, das ist jetzt Ihre Interpretation. Also ich habe das gesagt, was ich dazu sagen kann, aber vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. Also es gibt natürlich das Amt der Bundestierschutzbeauftragten und für die Ausübung ihrer Tätigkeit steht ja auch eine Geschäftsstelle zur Verfügung, inklusive der Mitarbeitenden. Also insofern ist es denn vielleicht doch ein bisschen mehr, aber ich reiche das gerne nach.
Herr Steinkohl noch mal zum Thema.
Herr Köhler, wenn es Ihnen um Einsparpotenziale geht, dann wüsste ich gern, warum der Bundeslandwirtschaftsminister in der kurzen Zeit seiner Amtsdauer alle 6 Abteilungsleiter des Ministeriums rausgeworfen hat und durch neue Leute ersetzt hat, was er wohl zur Folge haben wird, dass die bisherigen vorzeitig in den Ruhestand geschickt werden. Und was denn, was mit erheblichen Kosten verbunden sein dürfte.
Gut, also die erste Frage war ja die zur Bundestierschutzbeauftragten. Ich sagte, vor dem Hintergrund des knappen Haushaltes wird einiges geprüft bei uns im Haus, unter anderem auch diese Stelle. Damit habe ich nicht gesagt, dass es diese Stelle nicht weiter geben wird. Es wird geprüft, dem kann ich auch nicht vorweggreifen. Und mit Blick auf die Abteilungsleiter, das ist in der Regel ein Vorgang, der durchaus normal ist bei einem Regierungswechsel. Und zu der oder zu den finanziellen Auswirkungen kann ich an dieser Stelle nichts sagen.
Können Sie das mal nachreichen? Was machen diese Abteilungsleiter jetzt, die Alten? Die werden in den Ruhestand
versetzt. Also in der Regel werden die in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Was danach sich dann aber anschließt, das müsste ich dann tatsächlich nachreichen.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Und dann habe ich Herrn Steiner nochmal auf meiner Liste mit einem neuen Thema.
Ja, dafür bräuchte ich Herrn Druckenthaler nochmal vorne.
Dann tauschen wir zurück.
Die Benennung der zuständigen Stellen für die KI-Verordnung hätte zum 2. August stattfinden müssen nach Europarecht. Das ist in Deutschland noch nicht geschehen. Wie sieht denn jetzt der weitere Zeitplan aus? Wann soll denn in Deutschland jetzt die zuständige Stelle für die Durchsetzung der künstlichen Intelligenz-Verordnung stattfinden?
Ja, wir wollen diese Stelle so schnell wie möglich, also wir wollen die KI-Verordnung so schnell wie möglich ins nationale Recht umsetzen. Wir wollen das so innovationsfreundlich wie möglich gestalten. Wir befinden uns derzeit in Ressortabstimmungen, wollen damit zügig ins Kabinett. Unser Ziel ist eine bürokratiearme und innovationsfreundliche Durchführung der KI-Verordnung mit möglichst schlanken Strukturen. Mit Blick auf die Übergangsphase nach der Bundestagswahl und die erforderliche Neuabstimmung des Entwurfs, der bis dahin erarbeitet war, kam es zu einer Verzögerung. Wir sind in Kontakt mit der EU-Kommission zu dem Thema. Das ist wohl in den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union gerade der Fall. Nichtsdestotrotz haben wir allerdings schon ein Beratungsangebot für Unternehmen geschaffen bei der Bundesnetzagentur, um hier auch möglichst früh Rechtssicherheit zu schaffen. Da gibt es den KI-Service-Desk, der berät zu den Pflichten, die auf Unternehmen hier zukommen.
Nachfrage dazu, weil das BMDS bislang noch keinen eigenen Etat hat. Sollte hier eine Vertragsverletzungsstrafe fällig werden, aus wessen Etat würde das denn bestritten?
Das ist eine sehr hypothetische Frage. Ich glaube, solche muss ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet werden. Nachdem so viele Mitgliedstaaten hier säumig sind, ist das ja auch sehr offen. Und nur weil eine Frist nicht umgesetzt wird, kommt nicht automatisch eine Vertragsstrafe zustande. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht weiter spekulieren.
Dann sage ich an dieser Stelle Dankeschön für diesen Montagmittag und bis Mittwoch.
Vielen Dank.